Fahrraddiebstahl mag keiner. Um das zu verhindern, hat Jürgen Veit einen sogenannten Fahrradtracker erfunden. Wie das gelaufen ist und welchen Umwege er über die Hundetracking gemacht hat, das wird er jetzt in diesem Podcast verraten. Unter anderem aber auch werden wir uns seine Gründerstory anschauen. Die ist nämlich überraschend. Da gibt es nämlich ein Unternehmen, was er schon in der Vergangenheit gegründet hat, was es heute noch gibt mit 800 bis 900 Mitarbeitern. Und warum er dieses Unternehmen nicht mehr macht, dafür ein neues gegründet hat, das jetzt in diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mission Local Hero, dem Podcast für lokale Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten, die einen Weg suchen, online neue Kunden anzusprechen. Und in diesem Podcast haben wir jetzt eine sehr interessante Gründerstory mit Jürgen Veit. Viel Spaß damit. Die erste Frage ist immer ganz simpel zu sagen und vielleicht dann doch gar nicht so einfach zu beantworten. Wer bist du eigentlich und was machst du?
Mein Name ist Jürgen Veit, das hatten wir ja schon. Ich bin Geschäftsführer, CEO und Gründer der IoT Venture GmbH aus Darmstadt. Und wir digitalisieren Assets, Gegenstände und das machen wir unter anderem in der Fahrradindustrie und bei Haustieren.
Bei Haustieren, okay.
Genau. Das war tatsächlich die Gründungsidee. Ja, wir haben 2016 gegründet mit der Gründungsidee für ein Produkt, das hieß It's My Dog. Ja, das heißt ein Hundetracker. War eigentlich nicht unbedingt so schon als Tracker gedacht, aber im Wesentlichen als Begleiter für das Haustier. Ich weiß auf der einen Seite immer, wo mein Haustier ist und wie es sich bewegt, kann ein paar Gesundheitsempfehlungen geben. Ne? Und die Annahme damals war 2016 oder die Idee ist eigentlich aus 2014, 15 und 16 haben wir dann gegründet. Aber die Gründungsidee war, wir sind so ein bisschen Umsorger, digitaler Umsorger für das Haustier. Ich habe das im Blick, gesundheitlich, die Megatrends, die man damals schon für den Menschen erkennen konnte, so ein bisschen Self-Tracking, Gesundheit, Bewegung, Achtsamkeit und so weiter, dass sich das auf das Tier überträgt. Und das war ja dann 6 oder 7 Jahre später dann, spätestens mit Covid dann tatsächlich soweit. Haben wir aber am Anfang dann nicht direkt umgesetzt, weil meine Gründungspartner Holger und Thomas und auch ich, wir kommen aus einem B2B-Umfeld, kann ich gleich nochmal was zu sagen. Und da war uns so ein Direct-to-Consumer-Business ein bisschen zu, hat uns Respekt eingeflößt. Ne? Viele Kunden und mit denen man sich natürlich dann auch auseinandersetzen muss, wo man Customer Care braucht und auch eine Ansprache. Und das, da haben wir gesagt, das ist uns ein bisschen zu groß, ja, um damit zu beginnen und so viele Kunden zu erreichen. Wir suchen dann lieber nach einem B2B-Umfeld. Und dann gab es die Opportunität mit dem E-Bike. Ja, und dann sind wir, ich glaube, relativ schnell im Herbst 2016, kurz nach Gründung, dann auch auf das Fahrrad geschwenkt, eine IoT-Lösung für Fahrräder mit einem ganz spitzen Kunden-Use-Case am Anfang, der da hieß, wo ist mein Fahrrad? It's my bike. Ne? Wir haben daraus It's my dog, das war die Gründungsidee, It's my bike gemacht. Das war so ein Arbeitstitel, den wir auch ursprünglich gar nicht als Retail-Marke oder als B2C, als Endkundenartikel gesehen haben, sondern wir hatten schon klar die Vision und das Bild, jedes E-Bike ist connected und das passiert auf Seiten des Herstellers. Und dann haben wir auch relativ schnell einen Hersteller gefunden. Ja, mit Riese.
Einen kleinen?
Mit Riese Müller, die haben ja Nachbarn. Ne, und Heiko Müller kannte ich vom Fahrradfahren und dann haben wir da den Vorschlag gemacht. Und der Heiko Müller kennt der. Man ist ja schnell, kurz entschlossen, ne, und auch entscheidungswillig und stark. Und Heiko hat gesagt, das ist eine super Idee, das machen wir. Und dann haben wir relativ schnell die ersten Prototypen ausgestattet und waren dann auch tatsächlich Ende 2018 mit dem Produkt am Markt in Riesenmüllerfahrung. Ne? Auch als Sidekick dann mal auf der Eurobike. Und ich glaube, seit 2019 dann mit einer.
Ja, kennengelernt, glaube ich, haben wir uns mal, oder den ersten Kontakt hatten wir, glaube ich, auf der Free im Olympiapark.
Ja, das war für uns ein ganz großer, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Moment, als wir uns das erste Mal gesehen haben oder als wir uns kennengelernt haben. Da haben wir tatsächlich die Retail-Marke It's My Bike gelauncht. Ja, das war auf diesen E-Bike Days München.
Ja.
Und auch da hat uns unser, ja, noch immer Versicherungspartner Altheos damals hingebracht. Das war 2018, ich glaube im April. Nee, 2019 war es, glaube ich, oder? 2019 im April.
Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
Nein, das wäre 2019 gewesen. 2019 im April, hätte ich jetzt gesagt. Ist die Idee geboren, dass wir im Prinzip diese Track-and-Protect-Lösung mit einer Versicherung verbinden und das dann auch als Retail-Produkt anbieten. Das gab es vorher eigentlich nicht. Und dann haben wir das aber innerhalb von, ich würde sagen, Wochen, ja, auf die Beine gestellt mit einer eigenen Marke. Und sind dann relativ kurzfristig, man könnte fast sagen, Hals über Kopf auf diesen E-Bike-Days in München gelandet, im April oder im Mai. Und dann habt ihr auch sofort ein YouTube-Filmchen über uns gedreht. Das war schon
blöd.
Das war super, ne? Und das war also echt. Das war toll und das Produkt finde ich auch nach wie vor super. Das ist erfolgreich. Ja, wir haben eine gute Partnerschaft damit, Altheos, die ihre Versicherung mit unserem Tracker verkauft. Und da hat so ein bisschen einen äußeren Anstoß gebraucht, um das Produkt dann in der Form an den Markt zu bringen. Ja, wir hatten ein bisschen Respekt davor, mussten da auch viel lernen, ja, mit einem Produkt, dass man im Handel verkauft, dann was weiß ich, Ease of Use beim Verbauen, beim Einbauen, ne? Und solche Geschichten. Das war natürlich uns am Anfang nicht so in die Wiege gelegt. Man kann sich ja dann immer in den Handel oder in den Partner reindenken, aber das lernt man dann doch eigentlich erst,
wenn man es macht.
Wenn es soweit ist, telefonischer Support für den Handel, auch live, ne? Wenn es da um Einbau und solche Dinge geht. Und ja, das ist eine Lernphase, eine Lernkurve, die haben wir noch nicht abgeschlossen. Aber ich denke, für die Händler, die uns kennen und die unser Produkt auch führen, jetzt steht das Relaunch des Händlerportals bei uns an. Und ich glaube, das ist ein Riesenschritt nach vorne für alle. Ich würde sagen, es ist nicht schlecht, so wie es jetzt ist, ne? Aber dann wird es richtig gut. Ja, dann kann man auch damit extrem gut arbeiten. Also das war so ein bisschen die Entwicklung der Fahrradgeschichte 2018, dann im Dezember die ersten Produkte an den Markt und heute würde ich sagen, ich glaube, ich habe jetzt gar nicht geguckt vorher, aber es dürften 250.000 bis 300.000 Räder sein, die wir mittlerweile ausgestattet haben.
Mit dem Tracker sozusagen.
Tracking-Lösung im OEM-Produkt oder unter der Retail-Marke It's My Bike unterwegs sind. Wobei unter dem Retail-Brand It's My Bike, das sind, ich würde behaupten, 10-15%, der Rest ist wirklich OEM-Produkt.
Okay, das heißt also mal übersetzt, es gibt aktuell Tag heute ca. 300.000 Fahrräder, die mit einem Tracker von euch durch die Gegend fahren, dass man sozusagen, wenn man das Rad geklaut wird, verlegt hat, man mit dem Handy sehen kann, wo das Fahrrad sozusagen ist und hier und da gibt es auch eine Lösung in Kombination mit einem Versicherungsprodukt, dass dann, sozusagen, wenn das Fahrrad geklaut worden ist, man es wieder zurückbekommt. Also nicht bei allem, aber es gibt sozusagen diese Lösung auch in Kombination mit Versicherung.
Genau, es gibt die auch in Kombination mit Versicherung, ne? Und es gibt natürlich auch eine Menge Versicherer neben Altheos, die auch ein Versicherungsprodukt anbieten, wo zumindest dieser Diebstahlbaustein bei einem Tracker im Fahrrad deutlich vergünstigt dann angeboten wird und ich einfach die Versicherung günstiger schließen kann.
Genau.
Und, in der Niederlande ist es ja mittlerweile so, dass du ohne Tracking-Lösung bei manchen Versicherungen auch gar keine Versicherung mehr bekommst.
Krass. Lass uns da später nochmal drauf eingehen. Jetzt haben wir sozusagen einmal kurz erklärt, was du machst. Aber mir ist mal ganz wichtig, jetzt in dieser Serie, die hier gerade entsteht, auch ein bisschen die Gründerpersönlichkeit und auch diesen Werdegang ein bisschen darzustellen. Du wirst ja nicht auf die Welt gekommen sein und sagen, jetzt mache ich Tracker für Fahrräder, sondern rein von deinem äußeren Erscheinungsbild hast du ja vorher auch ein paar andere Dinge gemacht.
wie vornehm du ausdrückst, dass ich alt bin.
Ja. Also zumindest erfahrener ausblickst, ja, dass du vorher noch irgendwas gemacht hast. Hol es doch mal so gleich ein bisschen ab, jetzt nicht im Detail, aber wieso sozusagen dein beruflicher Werdegang war und genau, und dann landen wir wieder in der Fahrradbranche.
Genau, also ich habe an der Technischen Universität in Darmstadt, damals war das noch die Technische Hochschule, Maschinenbau studiert und habe dann Mitte der 90er quasi mit einem Kommilitonen direkt aus dem Studium heraus uns selbstständig gemacht mit einem Unternehmen, das dann virtuelle Produktentwicklung für die Automobilindustrie angeboten hat. Ja, auch das war eine Wohnzimmerbude. Schreibtische gab es keine, sondern es gab Türblätter als Tische. Ja, und
also ich kenne das Gründungsstory, da war das ähnlich. Die ist relativ groß geworden mit.
Ja, genau. Dann der Strom, der zur Verfügung stand, den hat man dann vom Backofen teilweise abnehmen müssen. Also das war schon eine extrem wilde, aber auch lustige Zeit. Ne? Und ja, dann sind wir da in dieses Unternehmersein hineingewachsen. Das Unternehmen gibt es auch heute noch, ja, 800 Mitarbeiter in Japan, Indien, UK, Deutschland, Rumänien und den USA. Ich muss immer aufpassen beim Zählen, dass ich da niemanden vergesse. Mittlerweile ist das Gros der Mitarbeiter im Ausland tätig und inhaltlich geht's, ich habe das gesagt, virtuelle Produktentwicklung, wir haben mal mit Crashtest-Simulationen und solchen Dingen angefangen, waren dann als kleine Bude mit damals vielleicht 1 Million oder 2 Millionen Euro Umsatz Ende der 90er mal eines der Top-10-Unternehmen, ich glaube in Deutschland und Europa, was Rechenpower angeht, ne, da könnte man heute drüber lachen, weil heute kriegt das wahrscheinlich jedes iPhone hin. Damals war das nicht so. Und ja, schnell wachsendes Unternehmen, gute Unternehmenskultur, jung, ja, im Durchschnittsalter, ist dann mit mir dann gemeinsam so ein bisschen und mit meinen Gründerkollegen älter. Dann 2010 bin ich mehr oder weniger da aus dem operativen Umfeld dann ausgeschieden. Wir haben dann eine Holdingstruktur geschaffen, aufgrund der vielen Landesorganisationen, die wir dann hatten. Ja, und war dann im Prinzip in der Holding mehr oder weniger in einem Verwaltungsjob und habe durch Netzwerke, berufliche Netzwerke, natürlich eine Menge anderer Unternehmer kennengelernt und unter anderem da auch meine beiden Mitgründer, Holger und Thomas. Und aus dieser Situation heraus haben wir dann, ist zunächst mal diese Idee geboren, It's My Dog, ich habe es schon erwähnt.
Ja.
Und ist dann 2016 auch in der Gründung der IoT Venture gemündet.
Warum bist du aus deiner Ursprungsfirma sozusagen operativ ausgestiegen? Ich meine, es hat ja scheinbar funktioniert und funktioniert heute noch. 800 Mitarbeiter müssen ja in irgendeiner Form scheinbar einen Job haben und da müssen ja auch Aufträge da sein, etc. Wo war für dich sozusagen die Motivation, jetzt dort nicht mehr operativ tätig zu sein?
Naja, man macht ja als Unternehmer so ein paar Phasen durch. Ja, am Anfang habe ich natürlich vor dem Monitor gesessen und habe selber Berechnungen in der Automobilindustrie oder virtuelle Produktentwicklung gemacht. Und ich glaube, jeder, der mal gegründet hat, weiß, wenn ein Unternehmen wächst, verschieben sich die Aufgaben.
Und, ständig.
Ja, und du musst dann in andere Dinge reinwachsen und die Distanz zum operativen Geschäft, die wird dann immer größer. Ja, und dann hast du auch andere Aufgaben, andere Tätigkeiten. Es gibt neue Dinge, um die man sich kümmern muss. Ne? Und dann schafft man ein paar zentrale Funktionen, ein paar zentrale Dienste. Auf einmal hat man eine Personalabteilung, dann hat man eine Finanzabteilung und dann hat man eine Unternehmenskommunikation. Also jetzt nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, die ist sicherlich anders. Aber irgendwann bist du halt nur noch der Vorstand, der Geschäftsführer, der Boss, ja, und das operative Business liegt verantwortlich in anderen Händen. Und ich denke, was ich, glaube ich, ganz gut kann, das ist Vertrauen abgeben und Verantwortung abgeben, so rum Verantwortung abgeben und Leuten Vertrauen schenken, von denen ich glaube, dass die den Job genauso gut oder in vielen Fällen sogar besser machen als ich. Und das ist glaube ich, da vollumfänglich gelungen. Es gab dann an den richtigen Stellen die richtigen Leute. Und man hat mich dann einfach nicht mehr gebraucht im operativen Umfeld. Und
okay.
Der ein oder andere kann das nicht, mir gelingt das eigentlich ganz gut. Und dann war einfach Raum und Zeit für neue Dinge da. Ja, also nur, dass ich operativ ausgeschieden bin, heißt ja nicht, dass ich nicht mehr engagiert war und da auch nicht als Unternehmer irgendwo in der Holding noch involviert war. Aber im operativen Business war ich raus. Und das ist dann nach 15 Jahren, wenn man das macht, auch in dem Aufbau, macht man auch die eine oder andere Krise durch. Ja, und dann ist man auch manchmal ganz froh, wenn man durchatmen kann. Und ich glaube, das war 2008, 2009. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst oder ob dich das in deiner beruflichen Laufbahn irgendwie so bewegt hat. Aber Finanzkrise war schon so ein ziemlicher Einschnitt auch in der Automobilindustrie. Und da war ich auch ganz froh, dass ich dann mal operativ eine Pause machen konnte. Und dann kam aber im Prinzip, ja, wie gesagt, die Idee 2014, die Opportunität zurück. Und wenn du wie ich nur virtuell entwickelt hast und nie was in der Hand hattest, dann hat für mich das Thema Digitalisierung zum ersten Mal mit einem Stück Hardware begonnen. Und das fand ich dann auch ganz spannend. Ja, da habe ich Lernen gehabt. Und ich habe das bis heute nicht bereut. Ne? Also der Weg seit 2014 bis zur Gründung 16 und danach, der ist sehr bewegt. Das eine oder andere auf dem Weg hätte man sich auch sparen können. Der eine oder
andere. Ist immer so, ja.
Oben oder unten, ne? Ich meine, gerade aktuell. Aber fand ich super spannend. Ne? Und vielleicht dann nochmal zur Gründerstory, da war ich ja noch nicht ganz fertig. 2020, das war ein Schaltjahr, am 29. Februar waren wir dann mit dem Pet-Produkt auf einmal wieder auf der Matte, ja, und haben dann gemeinsam mit einem großen Partner, mit einem großen Retailer in Deutschland, ja, einen Pet-Tracker, für den ein Pet-Tracker entwickelt als White-Label-Lösung. Und von dem Gerät haben wir dann bis Ende letzten Jahres dann auch 350.000 Geräte schon in den Markt.
Also ja, Ursprungsidee sozusagen wieder aufgelebt.
Genau, das kam dann wieder zurück, ne? Und ganz anderes Produkt, ganz andere Herausforderungen, im Kern technisch natürlich sehr ähnlich, ja, aber auch Hund, Fahrrad, sehr emotionale Produkte, ja, für den Kunden ein ganz hoher Wert, ja, hängen viele Emotionen dran. Und ein bisschen andere Randbedingungen, ne? Vom Use Case her ein bisschen anders, in der Technik sehr ähnlich. Und ja, jetzt schauen wir mal, what's next?
Ja. Also, um auf deine Frage zu antworten, 2008, 2009 habe ich tatsächlich Lehre gemacht zum Zwar-Mechaniker. Da war ich noch nicht so ganz involviert in die Themen, wobei ich da schon sehr selbstständig unterwegs war. Jetzt hören ja sehr viele selbstständige Unternehmer diesen Podcast zu und jetzt werden vielleicht die einen oder anderen gerade super neidisch darüber nachdenken, wie du es schaffst, Verantwortung abzugeben und Menschen zu finden, die sozusagen diese Aufgabe übernehmen. Hast du vielleicht ein, zwei, drei Tipps, die du genutzt hast, um sozusagen diesen Weg zu gehen? Weil die meisten bleiben da ja eher hängen, dass sie es eben nicht schaffen, die Verantwortung abzugeben, sondern eher so dann der Flaschenhals Unternehmen sind, weil sie alle Sachen selber machen müssen. Also war bei mir so. Bei mir war das so, dass ich am Anfang versucht habe, mich möglichst unabdingbar zu machen und dann ging alles über meinen Schreibtisch und dann war die Schwierigkeit genau andersrum, wieder das alles von mir wegzubekommen. Da habe ich echt sehr, sehr lange mit kämpfen müssen. Von daher finde ich das persönlich erstmal sehr beeindruckend, wenn jemand sagt, ja, das ist sozusagen eine Fähigkeit von mir. Hast du da irgendwie so ein, zwei Tipps, die du sagen kannst, ja, das hat dir geholfen? Oder war das einfach so bei dir so, dass du gesagt hast, war von Anfang an so fertig aus?
Nee, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, ja, weil heute ist das für mich, also ich fange mal mit dem heute an, dann versuche ich mal zu überlegen, wie es vorher war.
Ja, klar.
Also heute ist das relativ einfach, auch wenn ich jetzt den Werdegang der IoT Venture mir anschaue. Ne, wir haben begonnen mit zwei Büroräumen und an einem Schreibtisch haben drei Leute gesessen. Ja, das war eine super Zeit, das war super spannend. Ne, das hat extrem viel Spaß gemacht und jeder hat alles gemacht. Ja. Und das ändert sich ja dann irgendwann, wie ich das vorhin schon geschildert habe. Und ich glaube, an der Stelle ist es, und den Tipp kann ich nur jedem geben. Man muss dann halt die passenden Leute finden. Ja, und das ist so leicht dahingesagt und hört sich für viele auch so schwierig an. Aber ich glaube, am Ende muss man dann einfach Vertrauen haben und so ein bisschen auch das Gespür dafür, dass einem der oder die Richtige gegenüber sitzt. Ne? Das glaube ich, ist schon, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich da ein ganz gutes Händchen habe, obwohl da nicht alles klappt. Ja, aber ich bin sehr schnell bereit, Verantwortung abzugeben und Vertrauen zu schenken und habe auch eine hohe Fehlertoleranz an der Stelle. Ja, also mir ist klar, dass da nicht alles rund läuft und meine Erwartungshaltung ist auch nicht, dass dann alles so gemacht wird, wie ich das machen würde, ja, sondern dass da Leute, Kollegen, Mitarbeiter ihren eigenen Stil mit reinbringen. Und das muss natürlich im Großen und im Ganzen passen. Das funktioniert nicht immer, ne? Also ich würde sagen, Quote, die ich da habe, liegt bei deutlich über 50%, ne? aber bei weitem nicht bei 100, ne? Sondern manchmal passt das gar nicht und funktioniert das nicht. Das liegt aber nicht immer an der anderen Person, sondern einfach dann manchmal vielleicht auch einfach an mir, dass die Erwartungshaltung eine andere ist oder dass die Kommunikation nicht stimmt oder dass die Vorstellungen dann doch andere waren und sich dann nach einem relativ schnellen Zeitraum dann zeigt, dass das an der Stelle nicht gepasst hat. Also da gehört ein bisschen Mut dazu. Ja? Das ist das eine, was mit dem Abgeben von Verantwortung einhergeht. Und das ist, glaube ich, dem einen oder anderen Unternehmer vielleicht auch noch nicht ganz so bewusst. Wenn ich Verantwortung abgebe, ist das ja nicht nur generös, sondern damit entsteht ja auch eine Erwartungshaltung und ich bekomme was dafür. Und das kostet in der Regel Geld. Ne? Wenn ich halt jemanden suche, der meinen Job macht, was ich ja immer mache, wenn ich Verantwortung abgebe, dann suche ich mir jemanden, der meinen Job macht. Und das kostet dich dann Geld. Ne? Und dessen muss man sich im Klaren sein. Und dann muss man sagen, klar, ja, aber dafür habe ich dann vielleicht an einer anderen Stelle Zeit für andere Dinge, die dann wichtiger sind, ne? Was in Richtung Unternehmensentwicklung geht, Strategie oder Ausbau an einer anderen Stelle, aber das muss man dann auch tun. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne eine Menge Unternehmer mittlerweile oder auch Freunde, die sich damit schwer tun, die sagen, boah, ich weiß gar nicht, wie du das machst. Ne? Ich sitze hier, krieg hier samstags abends noch einen Anruf vom Kunden. Da war ich schon vor über 20 Jahren drüber weg. Ja, also das muss nicht sein. Ich glaube, da gehört so ein bisschen Wille, Disziplin und auch Bereitschaft zum Teilen. Ja, also wenn meine Erwartungshaltung ist, ich habe immer das letzte Wort, ich habe immer recht und ich manage überall mit ins Detail, dann wird das einfach nichts. Ich glaube, man braucht ein bisschen Gelassenheit, Mut zum Scheitern auch manchmal an der Stelle und Fehlertoleranz. Und dann kann das funktionieren. Ja, und ich glaube, auch ein bisschen Selbstbewusstsein, ja, dann passt es.
Mein Learning sozusagen ist, dass man lernen muss, die Erwartungen klar zu kommunizieren und zu gucken, dass die auch so ankommt. Also wenn du jetzt sozusagen jemanden einstellst für ein Thema, dann gibt es ja normalerweise schon vorher einen Weg, wie das gemacht worden ist. Den kann man vielleicht ein bisschen schulen, aber dann auch eben die Person vielleicht ein bisschen anders machen. Aber das Ergebnis muss ja irgendwie klar besprochen sein. Ja, und ich meine jetzt mal als Beispiel, wenn ich jetzt jemanden einstelle, der ein Video macht und ich sage, hey, du sollst Videos machen, dann ist ja das Feld vom Ergebnis her breit, wenn ich jetzt sage, nur du musst Videos machen. Ja, mein größtes Learning, das ich lange für gebraucht ist, und ich bin ja noch lange nicht fertig, ehrlicherweise, ist wirklich klar zu kommunizieren, hey, du bist eingestellt für die und die Tätigkeit und ich erwarte sozusagen dieses Endergebnis von dir in der und der Zeit. Dass die Schwierigkeit, glaube ich, ist da, dass manchmal man nicht selber gar nicht so genau weiß, was das Endergebnis sein soll und auch nicht in der Zeit, weil es ein neues Thema ist. Das ging mir vor allem so, für all diejenigen, die ich eingestellt habe, die jetzt nicht im Bereich Fahrradmechanik waren. Na, weil ich bin ja Fahrradmechaniker, haben wir vorhin festgestellt. Also konnte ich jemand, der auch Fahrradmechaniker ist und ein Fahrrad schrauben sollte, sehr genau sagen, wann ich was zu erwarten habe. Wenn ich aber jetzt jemanden eingestellt habe für Bürotätigkeiten, ne, zum Beispiel Buchhaltung, wo ich keine Ahnung von habe und auch keinen Mut, also gar nichts dazu, dann fiel mir das sehr, sehr schwer, hier eine klare Erwartungshaltung zu kommunizieren und auch irgendwie das monitoren zu können, sozusagen.
Da bin ich bei dir. Ne? Ich habe ja jetzt gesagt, mir fällt es momentan da an der Stelle ein bisschen leichter. Ja? Also bei der IoT Venture ist mir das relativ leicht gefallen, weil ich wusste, wo die Reise da hingehen sollte. Aber wenn ich jetzt mal in der Vergangenheit krame, war das natürlich ganz ähnlich. Ne? Wie stellt man eine Unternehmenskommunikation auf? Was passiert in der Personalabteilung? Wie hat die Buchhaltung auszusehen? Und da lernt man natürlich immer hinzu und entwickelt dann auch eine gewisse Erwartungshaltung, die man schildern kann. Ne? Aber prinzipiell würde ich sagen, vom Management-Stil erreichst du die Dinge dann auch, wenn du den Leuten einfach auch Freiräume gibst. Wenn das Ziel definiert ist, aber der Weg dahin, wenn man sich da raushält. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch Unternehmenskultur, das ist schon eine Sache, die man, glaube ich, als Geschäftsführer, als Gründer oder als Unternehmer durchaus vorleben und vorgeben kann. Das ist das Thema Unternehmenskultur. Und das ist immer eine Top-Down-Geschichte. Ja, also wenn das nicht passt, ne, wenn man eine andere Kultur vorlebt, als das Unternehmen eigentlich, als man das gerne hätte, wie das Unternehmen das verkörpert, oder wenn die Mitarbeiter kulturell eine andere Erwartungshaltung haben an ein Unternehmen, dann wird das nicht funktionieren.
Ja. Okay, lass uns mal kurz in der Gründungshistory sozusagen von It's My Bike oder von IoT Ventures einsteigen. Im Endeffekt war die jetzt operativ nichts mehr zu tun gehabt. Man könnte sagen, vielleicht du wolltest wieder ein bisschen mehr in den operativen Bereich reingehen, hast vielleicht potenziell jemanden kennengelernt, eine Idee ist entstanden. Wie ist das von der Idee jetzt halt zum Produkt oder wirklich zur Gründung gekommen? Ne? Weil Ideen haben ja viele. Es ist ein Riesenunterschied, eine Idee zu haben und eine Idee umzusetzen. Das sind ja Galaxien dazwischen sozusagen. Wie ist es dann bei dir sozusagen entstanden von der Idee zur Gründung, also wirklich zum Alltag?
Also die Gründungsidee hat mein Mitgründer Olga eingebracht, der 2000, ich meine, das wäre sogar 14 oder 15 gewesen, weiß jetzt nicht mehr genau, aber der kam mehr oder weniger mit einer Präsentation eines fertigen Produktes, ja, und das hat mich schon ziemlich begeistert, ja, und bin dann auch direkt da eingestiegen. Dann haben wir uns das mal angeschaut, was kann das denn sein und wie sieht das aus, wie kann man das technisch umsetzen, ja. Hätte ich damals mal gegoogelt nach Pet-Trackern, hätten wir vielleicht nie gegründet, ne? Weil wenn du damals schon Pet-Tracker gegoogelt hast, da gab es schon ein Mehr von Produkten. Haben wir aber komischerweise nicht
gemacht. Nicht gemacht? Ihr habt nicht geschaut, was es für Konkurrenzprodukte gibt?
Gar nicht, ja. Okay. Das ist nicht im großen Stil. Wir haben da gar keinen Deep Research oder irgendwie so gemacht. Und wir haben das auch nicht generalstabsmäßig so geplant, sondern wir haben da schon mal drauf geschaut und es gab andere Produkte. Ja, also ich würde sagen, gerade im Pet-Umfeld gibt es außer unserem Produkt vielleicht, gibt es noch eins, das sicherlich global gesehen Marktführer ist. In Deutschland würde ich jetzt mal behaupten, nicht. Ja, in Deutschland dürften wir mittlerweile die Nummer eins mit dem Produkt sein, was aktive Kunden angeht. Global ist Tractive aus Österreich und sicherlich da einen Schritt voraus. Ne? Aber wir haben uns das angeschaut und Tractive war damals schon der Player Nummer eins. Ich war dann 2016 auf der CES im Januar in Las Vegas und habe mich da auch kurz mit dem Gründer unterhalten, dem Michael Hurnaus. Und da hatten die schon einen dicken Stand auf der CES. Ja, also das war schon beeindruckend. Aber wir haben uns das angeschaut und haben uns dann auch erstmal seitwärts bewegt. Deswegen haben wir auch erst Mitte 2016 gegründet, weil wir die damalige Funktechnologie als nicht tauglich für das Produkt angesehen haben. Ja, damals gab es 2G, 3G und da haben wir für uns gesagt, mit dem Produkt und mit der Technologie wirst du kein Produkt auf die Straße kriegen, das sich technisch und finanziell vernünftig abbilden lässt. Ja, damals waren die Mobilfunkkosten auf einem extrem hohen Niveau für 2G, 3G, die technische Verfügbarkeit und auch die Hardware, die es zu kaufen gab, war teuer und auch kein gutes Netz. Ja, also haben wir gesagt, das wird nicht gut funktionieren. Und dann kam Anfang 2016 ein neuer Mobilfunkstandard, damals Narrowband IoT. Und das war für uns der Startschuss. Da haben wir gesagt, mit der Technologie kann man was anfangen. Das ist gut, das ist günstig genug, ja, um ein konkurrenzfähiges Produkt an den Markt zu bringen und auch stabil genug, dass man, was Batterielaufzeiten angeht, Durchdringung in Räumlichkeiten und so weiter, so ein Track-and-Protect-Fall im Diebstahlsfall und so weiter, überhaupt an den Markt zu bringen. Ja, das war so ein bisschen Kick-off und war ein Risiko, ja, weil ich kann mich erinnern, bei dem ersten Roundtable bei der Telekom damals war Intel am Tisch, ein Chiphersteller, ein weiterer und wir als Drei-Mann-Bude und wir hatten nur einen externen Hardware-Entwickler, ne, und hatten Prototypen dabei. Also das war echt Gründerstimmung und Zeit, aber das hat uns schon so ein bisschen Rückenwind gegeben, zu sagen, wir gehen hier mit einer neuen Technologie an den Start, mit der sich dieser Use Case zum ersten Mal auch wirklich gut umsetzen lässt. Und ja, das finde ich, hat sich auch dann bis heute bewahrheitet, wenn man sich heute die Produkte anschaut. LTE-M oder Narrowband IoT sind ja sehr verwandte Standards. Mittlerweile hast du Chips, die beides können, ja, zumindest auch in unserem Produkt. Und das ist heute, ich würde sagen, Industriestandard, wenn es um IoT-Module geht. Und da waren wir von Anfang an richtig. Kosten natürlich ein bisschen Körner, ne, wenn du mit einer ganz neuen Technologie anfängst, weil fragen kannst du da keinen.
Ja.
Und auch gerade das Thema Roaming und solche Geschichten am Anfang, das war nicht so ganz einfach. Ne? Also da hatte man schon ein paar Themen vor der Brust, die man lösen musste. Aber da haben wir eine echte Pionierleistung vollbracht. Ja. Aber das war der Kick-Off, ne? Zu sagen, jetzt ist die Technologie da und jetzt können wir es auch.
Aber wie macht man das denn? Man muss ja in irgendeiner Form finanziert sein dafür. Du hast ja nicht sofort Umsatz. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt einen Fahrradladen aufmachst, dann kaufst du Fahrräder ein, die musst du bezahlen und machst aber relativ schnell Umsatz. Beim Produkt stelle ich mir das so vor, du hast ja nicht sofort ein fertiges Produkt, sondern du musst ja erstmal Zeit investieren, um das Produkt zu bauen. Vielleicht war der da schon relativ weit, weil er eine genaue Vorstellung hatte davon. Da musst du ja erstmal Kunden finden dafür. Und dann machst du erst irgendwann mal Umsatz. Also du hast ja ein sehr langes Gap drin zwischen Geld ausgeben und Geld einnehmen.
Ja gut, am Anfang tust du nur Geld dazu. Ne? Also
ja.
Ja. Also klar, wir haben auf Neudeutsch bootstrapped. Ja? Das heißt, wir haben das Geld auf den Tisch gelegt aus dem Gründerteam. Ja? Haben im Prinzip die ersten Jahre finanziert und haben dann aber schon 2017 ein paar Business Angels für die Idee begeistern können, die auch an uns geglaubt haben. Und dann haben wir 2017 das erste Investment gekriegt. Da haben wir knapp 5% quasi des Unternehmens abgegeben für ein Investment. Das war so ein bisschen auch für uns Gründer, um das Wasser zu testen, können wir auch andere dafür begeistern, ja, oder ist das hier nur auf unser Mist gewachsen? Ne? Und dann, das war dann da und dann sind wir, haben wir 2019, da waren wir zum ersten Mal mit einem eigenen Stand auf der Eurobike und da im September haben wir dann Mezzanin-Kapital gekriegt vom Land Hessen, ja, also von der Landesgesellschaft hier. Damals 500.000 Euro als Mezzanin-Kapital. Und das hat uns dann auch nochmal geholfen. Und als wir dann am Markt Erfolg hatten, ja, das heißt, als dann der Vertriebserfolg da war, als wir Kunden hatten, als wir wirklich Umsätze hatten, als die dann auch siebenstellig wurden, wir waren ja Ende 22 Deutschlands am stärksten wachsendes Tech-Unternehmen, ja, von 18 bis 22. Und Ende 21 war das, Ende 22 waren wir noch auf Platz 4. Und Ende 23, da sind die Zahlen noch nicht raus, also da ist das Ergebnis noch nicht raus, aber ich glaube, für eine Top-10-Platzierung würde das auch noch mal reichen. Also das Wachstum war dann da, der
Umsatz war da.
Und dann ist es uns auch gelungen, noch mal Venture Capital und das Unternehmen zu kriegen. Dann haben wir noch mal 2 Kapitalrunden gemacht, 2 kleinere und dann noch mal eine größere. Also wir haben dann in Summe 2 Millionen Euro eingesammelt. Das hilft dir dann natürlich. Was dir natürlich nicht hilft am Kapitalmarkt, ist dann so eine Krise in der Branche, wie wir sie jetzt haben. Ja. Auch am Kapitalmarkt Ende 2022 ging dann auch so ein bisschen der Kapitalmarkt zu. Ja. Und dann musst du ein bisschen umdenken. Ja, weil dann bewegst du dich, auch wenn du so ein Wachstum hinlegst, wie wir das haben, schon was den Kapitalbedarf angeht, in der Größenordnung, die du dann nicht mehr als Gründer stemmst, sondern wo du externe Hilfe brauchst. Und für uns hat das dann auch in dieser Phase so ein bisschen zu einem leichten Strategieschwenk geführt, dass wir gesagt haben, am Anfang war Wachstum alles. Ja, und dann haben wir aber 22, weil das erkennbar war, Ende 22, Anfang 23 gesagt, okay, jetzt heißt es Rentabilität über Wachstum. Ja, wir sind dann natürlich in 23 nochmal brutal gewachsen, aber haben da dann schon mit beiden Augen drauf geachtet, dass die Rentabilität im Unternehmen Vorrang hat vor dem Wachstum. Ja, weil das Wachstum, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, zumindest auch in der Bike-Industrie in den letzten 2 Jahren für uns als Komponentenlieferant, ja, nicht unbedingt in den Himmel gegart ist, ne, oder abgegangen ist wie eine Rakete. Ja, sondern sich eher, ich sage jetzt mal, wenn ich das vorsichtig sage, seitwärts bewegt hat.
Ja, da hast du eine gewisse Abhängigkeit. Wenn du jetzt einen großen Teil über B2B machst, also über einen Fahrradhersteller, dann muss ja der Fahrradhersteller sozusagen funktionieren, also Fahrräder verkaufen. Dann machst du noch einen kleinen Teil sozusagen selber. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Und wenn du den Fahrradmarkt hast, der dann Überhang produziert hast, dann hast du ja erstmal viel verkauft, um dann wahrscheinlich in weniger Verkaufsmodus reinzukommen, weil weniger verkauft worden ist. Und davon seid ihr ja komplett betroffen. Ne? Also das dürfte ja wahrscheinlich euch genau beeinflussen.
Das beschreibt es natürlich ziemlich gut. Ne? Also wir sind dann in diese Phase, das Wachstum war dann mit einem Schlag erstmal weg im Fahrradumfeld. Das ist ja sowieso eine interessante Entwicklung und das ist auch, ich sage jetzt mal, wenn du das aus einem unternehmerischen Standpunkt heraus betrachtest, man braucht auch schon ein bisschen Atem, ne? Und Geduld und auch eine gewisse, wie soll ich denn sagen, Resilienz, ja, und Frustrationshärte. Ja. Am Anfang, als wir gestartet haben, auch im Fahrradumfeld, da mussten wir jedem erklären, was wir tun. Warum tun wir das denn überhaupt?
Ja, kennt keiner. Also keiner kann was mit IoT, mit dem Wort von IoT anfangen.
Die Veranstaltung, auf der wir uns kennengelernt haben, ne, da kam, vergesse ich nicht, das ist aber tatsächlich dann in den Jahren darauf unser erfolgreichster Händler gewesen. Aber als wir auf diesen E-Bike Days in München waren, da kam ein Händler aus München auf uns zu. Wenn er das hört, weiß er, wer es ist. Und der kam zu mir und ist direkt auf mich zumarschiert. Und das allererste, was, der hat nicht Hallo gesagt, sondern er hat gesagt, ich weiß genau, warum eure Lösung nicht funktioniert.
Okay.
Das war mal eine Ansage, ne? Und dann habe ich dann gesagt, wieso? Und dann hat der gesagt, das kann ich dir genau sagen, weil die Polizei niemals ermitteln wird, ja? Und das hat er jetzt gesagt, ne, und hatte dann so eine innere Haltung. Und das hatten am Anfang ganz viele. Ist natürlich nicht richtig, haben wir damals schon vermutet. Und können wir auch mit Zahlen erhärten. Ne? 3 von 4 Rädern holen wir mittlerweile zurück, je nach Hersteller und oder Retail, ne, je nachdem, in welchem Umfeld das ist und in welchem Land. Wir haben, wenn man da auf unserer Homepage guckt, wir haben 80 aufbereitete und von der Polizei freigegebene Erfolgsstories, wo die Polizei in unserem Sinne tätig war. Wir hatten gesperrte Autobahnen. Wir hatten in Berlin S-Bahnen, die angehalten wurden, ne, die dann durchsucht wurden. Wir hatten einen Fall, da haben wir ein Auto direkt an der polnischen Grenze gestoppt. Also das ist eine echte Erfolgsstory geworden. Und ich glaube, wir haben allein in 24 2.500 Diebstähle bearbeitet, ja, über unsere Plattform. Und mit der Erfolgsquote, die ich vorher genannt habe. Aber das ist natürlich so eine Haltung, wo du erstmal gegen an argumentieren musst, ne, und wo man erstmal so ein bisschen Vertrauen schaffen muss. Das war so die erste Phase, würde ich sagen. Das Produkt überhaupt erklären, warum macht ihr das? Das braucht doch keiner und wieso und weshalb? Und ich verkaufe lieber ein neues Fahrrad, ne? Aber ich glaube, wenn man dann mit Kunden spricht, und ich habe das auch ganz oft gehört, und mit der Vermutung lagen wir dann auch richtig, es gibt eine Menge Leute, die sagen, es ist mein Fahrrad und ich würde das gern behalten und ich will eigentlich kein anderes, weil das ist so, wie ich es will und ich möchte jetzt nicht auf ein anderes Modell umsteigen, oder das gibt es dann vielleicht gar nicht, ne? Und gerade in Anfang Covid war es ja dann noch wirklich schwierig, ein anderes Fahrrad zu kriegen.
Stimmt,
dann
ja.
Dann hat sich das so ein wenig gedreht. Ich glaube, wenn ich heute irgendwo bin, und ich habe eine Anekdote mal beim Bike Brain Pool, habe ich am Tisch gesessen und dann wurde ich gefragt, und was machst du? Was macht denn eigentlich die IoT Venture? Dann habe ich erzählt, was wir tun, und dann hat er am Tisch gesagt, was ihr da macht, das macht jetzt mein Bike schon lange. Ne? Also das ist ganz witzig. Ne? Also was ich damit sagen will, ich glaube, heute müssen wir es nicht mehr erklären. Ja, also gerade aus Endkundensicht. Im Handel finde ich, der bleibt noch immer so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, das Produkt für sich selber zu erkennen. Und damit meine ich gar nicht das Thema Verkauf, sondern auch gerade das Thema Testräder, Testflotte, ja, weil in den Dialog kommt man dann oft noch gar nicht. Aber wenn ich jetzt ein Händler wäre, dann könnte man schon auch ein bisschen mit KI ableiten vom Testverhalten und vom Testfahren, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass gekauft wird oder nicht gekauft wird. Ich habe natürlich auch immer den Sicherheitsaspekt, ne? Und ist das Gerät mal im Fahrrad, dann kann ich das dem Kunden auch mitverkaufen. Und dann habe ich natürlich noch mal ein bisschen einen Aufpreis, habe vielleicht noch mal ein bisschen mehr Marge gemacht. Aber gerade dieses Thema What's in for me, ja, auch an Informationen, kann ich damit vielleicht noch ein bisschen den Verkauf steuern und solche Dinge. Da sind wir noch nicht. Ne? Und da gibt es auch verschiedene Gründe. In Covid musste keine, weil ich glaube, da wurde alles verkauft, was zwei Räder hatte. Das war zumindest mal mein Eindruck. Und nach 22, da ging es halt viel um Liquidität und alles musste raus und keiner wollte sich dann, hat sich auch so ein bisschen eingegraben. Ich weiß, das ist auch schwierig, ne? Wenn einem jeder an einem zerrt und Liquidität da jeden Tag den Alltag dominiert, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig. Also ich glaube, im Handel haben wir da noch gibt es noch ein paar Geschichten, wo man durchaus mehr machen könnte. Und im OEM-Feld, das hast du richtig beschrieben, ne? Wenn ich als Hersteller natürlich keine Fahrräder in den Handel kriege, weil der Handel noch bis über beide Ohren voll ist, dann verbauen wir da auch keine Geräte. Ne? Und dann bewegen wir uns seitwärts. Und ja. Ich hoffe, dass wir, oder ich baue darauf, dass wir im Modelljahr 26 dann wieder nach vorne marschieren und dass dann die Stimmung sich dann auch in der gesamten Branche wieder aufhört. Ich glaube eigentlich auch fest daran.
Ja. Ich finde den Move ja ganz schlau, eigentlich beides zu machen. Also einmal sozusagen die Fahrerbranche und die Pet-Branche, die Haustierbranche. Weil du hast in der Fahrerbranche, hast du ja schon diese Zyklen Sommer-Winter. Die hast du wahrscheinlich jetzt in dieser anderen Branche, auch Haustier- und Katz-Branche, wahrscheinlich nicht so. Vielleicht ist zu Weihnachten oder so mehr Geschäft, aber da dürfte wahrscheinlich so eine saisonale nicht drin sein, oder?
Nein, das ist relativ gleichmäßig. Ne? Das liegt immer so ein bisschen daran, wie unser Partner dann auch mal Marketing macht oder Werbung macht. Aber natürlich an Weihnachten geht dann ein bisschen mehr oder gerade in der Vorweihnachtszeit. Und Januar, Februar werden noch ein paar Weihnachtsgeschenke dann umgesetzt oder Gutscheine. Und dann wird es vielleicht auch mal wieder ein bisschen dünner bis Ostern. Aber da hast du nicht so riesen Schwankungen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, du hast natürlich recht im Retail-Umfeld, ne? Dann, da hast du natürlich eine extreme saisonale Schwankung drin. Aber wenn es um Hersteller geht oder Flotten, wir rüsten ja auch viele Flotten aus, ne? Wenn es um Abo-Räder geht oder Subscription-Bikes, wenn es um Fahrräder geht, die für Lieferdienste und so weiter eingesetzt werden. Das ist eigentlich nicht so ein saisonales Geschäft, weil wenn ein Hersteller über das Jahr, ich sage jetzt mal 100.000 Räder baut oder 50.000, dann macht er das ja nicht in einem Monat, sondern die Produktion läuft ja relativ gleichmäßig. Und damit ist eigentlich auch bei uns das ein relativ gleichmäßiges Geschäft. Im Retail hast du dann mal ein paar Spitzen.
Okay, aber das heißt, das ist mir für mich hier neu. Also, wenn es ein Lieferdienst, Fahrräder wird auch mit GPS-Tracker ausgestattet. Aber wahrscheinlich nicht wegen Diebstahl, sondern eher wegen, wo ist meine Fahrer oder Fahrerin?
Ja, da, also es gibt gerade bei so Abo-Rädern, ob jetzt Commercial Use oder Non-Commercial Use, hast du Themen wie Fraud Detection, also Betrug. Ja, also
ja.
Es gibt ja gewisse Dinge, die aufgrund der allgemeinen Geschäftsbedingungen einfach ausgeschlossen sind. Und bei vielen privaten Fahrradabos ist die kommerzielle Nutzung ausgeschlossen.
Ne? Aber das heißt, also du kannst jetzt mal ganz kurz für Außenstehende, du kannst mittlerweile Fahrrad als Abo, zum Beispiel bei Riese Müller, bestellen. Monat, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate. Und da sagst du, das weiß ich gar nicht, keine Ahnung, dass du dann das sozusagen nicht als Fahrzeug für jetzt halt einen Essenslieferdienst nutzen darfst.
Genau, weil ja. Die Nutzung dieses Fahrrades einfach eine ganz andere ist. Ne?
Also ja,
wenn wir flotten, wir haben also Commercial Use Anbieter, ne? Dann hast du 5000 Räder, die Commercial Use genutzt werden, und dann hast du einen anderen Flottenanbieter, der das für den Privatkunden anbietet. Und die Nutzungshäufigkeit, Intensität, bei welchem Wetter wird gefahren, ne? Und um welche Tageszeit, auch saisonal, die sind natürlich gravierend unterschiedlich, und das geht auch aufs Material. Das muss man klar sagen. Also das ist auch gerechtfertigt, dann vielleicht in die AGBs zu schreiben, bitte kein Commercial Use, sonst muss ich hier einen anderen Preis nehmen, ne? Weil gerade in den Dienst, wo du das Fahrrad nach einem Monat oder nach 2 Monaten wieder zurückgeben kannst und nur für die Nutzung bezahlt hast, macht das Sinn, ja, damit das auch ein attraktives Angebot bleiben kann. Und wir picken im Prinzip beides raus, ne? Also wir haben eine Trefferquote von, ich behaupte jetzt mal 99,9%, ja, vielleicht sind es auch nur 99%. Also wir detektieren aus diesen Flotten bei den privaten Anbietern jeden Commercial Use und geben dann auch noch dazu an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das dann auch tatsächlich ein Commercial Use ist. Ne? Also Trefferquote brutal, ja, mittlerweile. KI gestützt und umgekehrt genauso bei den Commercial Rädern, ne? Will der Anbieter oder der Arbeitgeber, wer immer auch diese Räder zur Verfügung stellt, auch nicht, dass diese Räder privat genutzt werden. Also wenn du jetzt ein Fahrrad, ich sage jetzt mal in Hamburg, in einem Lieferdienst hast, dann möchtest du eigentlich nicht, dass das in Dänemark im Urlaub gefahren wird. So. Und aber auch dieses Nutzungsverhalten, ja, dass wenn der Anbieter das nicht möchte, dann pickst du alle Private-Use-Räder hier genauso raus wie umgekehrt. Ne? Und das sind schon Themen, die ohne Tracking-Einheit und vor allen Dingen auch in der Verbindung mit, nochmal, die Hardware ist immer nur der Enabler, ja, und wenn es um uns geht oder wenn wir über die IoT reden oder über It's My Bike, wir sehen uns nicht als Hardware-Anbieter. Hardware ist Mittel zum Zweck. Ich wollte eigentlich nie eine Hardware bauen. Ich komme aus der virtuellen Produktentwicklung, ja, sondern wir sehen uns schon eher, ich sage das jetzt mal so salopp, als Digitalbude, die eigentlich eine Lösung für unsere Kunden baut, die dem Kunden hilft. Und wenn wir vorher über den Handel gesprochen haben, wenn ich sage, wir rüsten deine Testräder aus und wir geben dir ein paar Informationen, mit welchen Kunden hast du es da zu tun, da lassen sich Muster erkennen, die sich vertrieblich einsetzen lassen, dann geht es eigentlich um den Use Case. Und das ist bei den Flotten ganz genauso. Klar, das ist commercially schwarz-weiß. Der sagt, ich kriege meine Räder nicht versichert, das kann ich mir gar nicht leisten. Weil die Schadenssumme ist am Ende klein und die versicherte Anzahl ist groß, ja, und der hat auch eine sehr hohe Schadenshäufigkeit. Ich sorge dafür, dass ich meine Räder zurückhole, und wenn ich 3 von 4 zurückkriege, dann lohnt sich das Invest in diese Hardware. Und dazu habe ich noch die Möglichkeiten, meine Flotte zu steuern, ne, die Fraud Detection, ein paar Leute rauszupicken, ja. Vielleicht noch ein bisschen drauf zu achten, wo platziere ich meine Räder, wo platziere ich sie nicht. Das sind Dinge, die dann noch mit reinkommen. Und beim Hersteller ist es eigentlich ganz ähnlich. Für den Endkunden, ja, für den Endkunden. Der Diebstahlsfall, der ist halt immer, der ist immer so transparent und auch so einfach erkennbar und ist auch das Verkaufsargument Nummer eins. Aber am Ende bekommst du von uns auch einen Steckbrief oder ein Tagebuch für dein Fahrrad. Ne? Wie hast du das die letzten 2 Jahre, 3 Jahre genutzt? Und wir können jedem Fahrradfahrer, der eine Tracking-Lösung verbaut hat, auch ziemlich genau sagen, welchen Gebrauchtradpreis er am Tag, an dem er schaut, für dieses Fahrrad erzielen kann. Das funktioniert, ja. Und es ist extrem gut, ne, weil die gesamte Historie des Fahrrades ja mit einfließt. Wie viel Kilometer, wie viel Wartung, ja. Du hast auch die Möglichkeiten für ein Predictive Maintenance zu sagen, jetzt wäre es mal wieder Zeit, dass du in den Handel gehst, dass du dein Fahrrad checken lässt. Wir wissen, bei welchem Wetter er gefahren ist. Ist er oft mit Licht gefahren, im Dunkeln, im Kalten, im Warmen, bei Regen, nicht bei Regen. Diese Informationen, die trackst du eigentlich immer alle mit. Ja, und die kleben am Fahrrad dran, wie ein Tagebuch. Und wenn du mit denen smart umgehst, hast du eine Menge Nutzen als Nutzer und weißt, wann du zur Wartung musst. Wir haben ein Predictive Maintenance Tool ausgeholt. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Und manche auch im Handel fanden das super. Und andere Händler haben gesagt, seid ihr verrückt? Ich habe jetzt lauter Leute hier im Laden stehen. Passt im Moment aber eigentlich gar nicht so.
Yeah.
Also, aber weißt du, was ich meine? Ne? Also es geht nur um diesen Use Case drumherum und die Hardware ist hier eigentlich nur Mittel zu.
Also eigentlich macht er sozusagen digitale Dienstleistung.
So sieht das aus.
Ja, also du hast so ein Hardware-Produkt, was die Infos liefert in der Form, aber mit diesen Daten, was ja ein saloppes Wort momentan ist, ne, daraus macht ihr etwas, je nachdem, wie der Use Case, wie du sagst, ist in der Form. Also für den Endkunden ist es, wie gesagt, erstmal sozusagen hauptsächlich das Thema Diebstahl, aber auch eben andere Themen. Und du hast also eigentlich ist eine digitale Datenverwertung mit unterschiedlichem Ergebnis.
Genau.
Okay.
Das ist und auch, ich sage jetzt mal, wenn wir auf den Hersteller zurückgehen, ne, der Hersteller hat meiner Meinung nach, ne, vielleicht übersehe ich ja was, aber so sehen wir das bei uns intern zum ersten Mal die Möglichkeit, direkt in sein Fahrrad reinzuschauen, wie es genutzt wird. Also der interessiert sich natürlich nicht für das Fahrrad von Markus Unger, ja, aber der interessiert sich für die Informationen, die dieses Fahrrad liefert. Wie wird mein Fahrrad genutzt? Wie wird es eingesetzt? Wann wird es gefahren, wie wird es gefahren, wie sind die äußeren Einflüsse, wie oft ist es zur Wartung oder nicht. Ne? Und wenn diese Daten anonym ja, in Zugriff sind, lernst du eine Menge über dein Produkt. Ne? Und das ist natürlich eine Geschichte, das macht die Automobilindustrie zum Beispiel schon sehr lange. Die wissen natürlich komplett, was mit ihrer Flotte läuft. Ne? Ich glaube nicht, dass das im Fahrradumfeld viele wissen. Also
die Hersteller wissen ja nicht mal, ob ihr Fahrrad verkauft worden ist. Ja, also das ist ja sozusagen, wir wissen ja auch nicht mal, ich habe ein Fahrrad aus, also bei den meisten zumindest, die ein Vororder-Liefersystem haben, die liefern Fahrräder aus und danach hört die Information auf. Und das, dann denken die, Modell läuft super und im Endeffekt steht es nur beim Laden im Lager und keiner will das haben.
That's it, you name it. Also das ist die Geschichte, die Information, die wir leicht liefern und deswegen glaube ich auch, dass unsere Gründungsvision, ja, um die hier auch nochmal kurz an den Mann zu bringen, als wir dann den Use Case Bike oder Mobility umgesetzt haben, ist nach wie vor Every Bike is Connected. Da glaube ich ganz fest dran. Ja. Der Tag wird kommen, an dem jedes Fahrrad, genauso wie man das heute im Auto kennt, jedes Fahrrad connected ist.
Jedes Fahrrad oder jedes E-Bike? Also funktioniert die Lösung auch bei Fahrrädern?
Ja, nein, das sehe ich nicht. Da gibt es verschiedene Gründe. Ja, also ich muss zugeben, dass wir tatsächlich mal für einen Kunden einen, wie wir es nennen, Biobike-Tracker gebaut haben. Ich habe
im Rücklicht, oder? War das
im
Rücklicht
drin? Nein, ja, nicht im Rücklicht. Das gab es mal. Das ist ein Wettbewerbsprodukt gewesen. Das gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Nee, wir haben das tatsächlich dann für die Saddle Rails gemacht, ja, dass du dann, ich fahre das auch an meinem Gravelbike immer noch durch die Gegend, funktioniert auch einwandfrei, aber an dieses Produkt glaube ich eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, und das sage ich auch hier ganz offen, also wenn es jetzt einer auf Teufel komm raus haben wollte, dann könnte das uns auch kriegen, aber ich glaube eigentlich nicht an dieses Produkt aus den verschiedensten Gründen. Zum einen, dass das Produkt steht und fällt mit der Akkuladung, ja, und das ist beim E-Bike einfach von Haus aus gegeben. Das heißt, es gibt ja nichts Schlimmeres als einen frustrierten Kunden, der einen Tracker am Fahrrad hat und die Batterie ist leer und das Fahrrad wird geklaut. Ja, also dann wäre ich sauer. Ne? Auch wenn ich selber schuld bin, dass ich nicht geladen habe. Aber ich würde dann sagen, Freunde, was habt ihr mir für einen Bullshit verkauft? Mein Fahrrad ist weg, ich krieg's nicht wieder und ihr habt mir versprochen, ihr habt zumindest mal eine gute Chance, es wiederzukriegen. Jetzt sagt ihr mir, die Batterie ist leer. Boah. Also ich glaube, wenn es um normale Fahrräder geht, da gibt es andere Lösungen. Da knallst du dir einen Apple AirTag dran oder was auch immer, ja. Da geht es dann nur ums Wiederfinden. Ich weiß auch nicht, ob da ein Steckbrief fürs Fahrrad so wichtig ist. Es ist dann auch ein Investment. Ich weiß noch, wir hatten mal Anfragen von so Kickscooter-Herstellern. Aber dann kostet der Kickscooter-Retailpreis 500 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und da soll dann noch eine Tracking-Lösung rein. Das funktioniert commercially nicht, ne? Und deswegen glaube ich auch beim Biobike nicht dran. Ich weiß, dass es Fahrräder gibt, Rennräder, Mountainbikes, die natürlich es wert wären, ja, wo dann es auf die 200 Euro für so eine Lösung nicht drauf ankommt. Ich bin ja selbst Rennradfahrer, aber da würde ich mir keinen Tracker dran bauen. Ne? Das wären ja 40 Gramm zu viel auf der einen Seite. Und sieht auch, passt nicht zu meinem ästhetischen Anspruch und das Fahrrad habe ich immer im Blick. Also entweder sitze ich drauf oder es steht im Keller oder in der Fahrradgarage. Das für mich drängt sich dieses Produkt nicht auf. Ja, beim ja. E-Bike, also wenn Every Bike Connected, dann reden wir Every E-Bike Connected.
Wobei ja mittlerweile die ein oder anderen Biobikes ja auch Akkus haben für Schaltungen etc. Ne? Aber natürlich ist es aber ein anderer Standard, den man vielleicht dann vor Ort hat.
Also ich will das jetzt nicht für die Zukunft ausschließen. Im Moment, ja, ich glaube, wenn mal alle E-Bikes ausgestattet sind, dann schwappt es vielleicht noch mal rüber zu den Biobikes. Aber das wäre, glaube ich, jetzt eine andere Diskussion, die man dann auch noch mal führen könnte in einem anderen Rahmen. Wie sieht die Zukunft des Biobikes nach vorne aus? Ja, wo jetzt viele E-Bike fahren, ist das dann wirklich noch ein valider Markt für die Zukunft? Das, also Stand heute würde ich sagen, wir fokussieren klar auf sie.
Wenn man sich die Marktstudien anschaut und die Vermutungen für die Zukunft, dann ist auch der E-Bike-Markt eher wachsend als der Biomarktrat. Also von daher macht es, glaube ich, keinen Sinn, sich da nochmal umzu- oder auf beides zu machen. Okay, jetzt haben wir sozusagen, wenn wir es mal nochmal aus der Marketing-Brille betrachten, dann habt ihr ja, sag ich mal, so eine Art Huckepack-Marketing betrieben. Also sprich, ihr habt Vertriebspartner in beiden Märkten, die euch so einen großen Push reingebracht haben. Und wahrscheinlich dann auch automatisch mitgewachsen seid über verschiedene Länder hinweg. Ne? Also wenn jetzt ein Hersteller sozusagen in mehreren Ländern aktiv ist, dann bist du auch automatisch im Land aktiv mit drin gewesen. Wie siehst du jetzt sozusagen den Wachstum oder die Möglichkeiten von deiner Firma in Zukunft? Geht es dann auch immer über den Hersteller oder über Vertriebspartner? Oder würdest du hier gucken, dass du noch andere Möglichkeiten findest?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Phasen und wenn wir über das, und da müsste ich jetzt ein bisschen differenzieren, was ich natürlich gerne mache, in den verschiedenen Verticals. Wenn wir über das Thema Pet reden, ja, also über das Thema Tier, gibt es für die Zukunft für uns natürlich die Ausweitung des Markts, ne? Internationalisierung, andere Kunden, ja, also wir sind ja, der Kunde ist nicht an uns gebunden und wir sind nicht an diesen Kunden gebunden.
Also ich habe keine Exklusivität zu sagen, dass es nur mit diesem Kunden passieren darf.
Ja. Es gibt Gentleman Agreement aktuell, ne, dass man den Markt bislang gemeinsam bearbeitet, aber das hat natürlich auch gewisse Grenzen und für uns der Schritt nach Nordamerika, das, was im Moment sicherlich ein bisschen schwieriger ist, ne? Aber auch in andere Märkte, wo unser Partner nicht tätig ist, das haben wir momentan noch nicht auf der Agenda, weil das ist ein kapazitatives Thema, ne? Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Und wir sind da natürlich schon am Eruieren, was ist möglich, mit wem arbeitet man zusammen. Aber das ist auch, ich sag mal, spitz dieser Use Case. Wir verkaufen ein Stück Hardware mit einem Service, der da heißt, wo ist mein Hund? Ne? Und das Thema Konnektivität drumherum, dieses Umsorgen des Tieres. Auch da gibt es natürlich schon bei uns genügend Ideen, wie kann man da ein digitales Angebot drumherum stellen. Über einen Marktplatz, ja, für Nahrung, was andere, Beratung, Tierarzt, Tierversicherung und solche Geschichten. Es gibt genügend Ideen. Wir brauchen Kapazität. So, das ist das Thema Pet. Im Fokus bei uns steht aktuell ganz klar das Fahrrad. Ja, das muss ich sagen. Das Fahrrad ist extrem spannend. Ja, ich habe ja gesagt, ich fahre jedes Jahr über 20.000 Kilometer Fahrrad. Da ist natürlich eine ziemliche Begeisterung dabei bei uns auch im Unternehmen. Also wenn du mit den Kollegen sprechen würdest, auch in der Entwicklung, viele können sich für das Thema Fahrrad einfach deutlich mehr begeistern, weil ich glaube, beim Fahrrad ist auch mehr Impact da, den man ein bisschen gesellschaftlich hier hinterlassen kann. Und das beschäftigt ja dann auch bei uns schon viele. Ja, und das heißt, ich will jetzt nicht sagen, wir haben da einen Auftrag, das wäre Quatsch, ne? Aber es ist einfach ein bisschen spannender noch, ja, als ein Thema, als so ein, wie soll ich das sagen, als so ein Luxusthema Hund, ja, da jetzt zu spielen. Das Thema Fahrrad, das hat was Bodenständigeres und ein bisschen mehr Impact und auch mehr Begeisterung bei uns vom Engineering her. Und ich glaube, dass da auch noch mehr Möglichkeiten sind, um das Fahrrad drumherum. Ja, also das ist die Geschichte. Und da haben wir ja noch ein bisschen, ich habe dir ja gesagt, was wir an Rädern live haben, ne?
Wir verkaufen. Also viel Luft nach oben.
Wie bitte?
Da ist auch viel Luft nach oben, ne? Also rein theoretisch.
Luft nach oben, ne? Ich meine, wir können im Jahr 3 Millionen E-Bikes ausrüsten. Ne? Das ist der Markt, wo es hingehen muss. Ja, und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es in Deutschland im Bestand 80 Millionen Räder. Das ist die letzte Zahl, die ich da irgendwie habe. Und davon 7 bis 9 Millionen E-Bikes. Ich weiß es jetzt nicht genau. Also da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, ja, was die jährlichen Verkaufszahlen angeht und damit auch den Bestand von E-Bikes, die dann irgendwann mal connected sind und wo dann auch neue Geschäftsmodelle wieder entstehen. Ja, weil ich habe ja als Kunde immer die Möglichkeit zu sagen, das sind meine Daten, mein Fahrrad wirft diese Daten raus. Und wenn ich einen passenden Anbieter habe, der mir auf Basis dieser Daten ein Angebot macht, das für mich einen Zweck hat, ja, und das ich gut einsetzen kann, dann kann ich das auch machen. Das heißt, ich glaube, es wird schon noch auch gerade im Softwareumfeld oder an diesen Touchpoints Daten Geschäftsmodelle und Ideen geben, wo andere Unternehmen auch andocken und dem Fahrradbesitzer, Fahrer dann Angeboten machen, die ich aber nur nutzen kann, wenn mein Fahrrad dann wirklich auch digitalisiert ist. Und da glaube ich fest dran, dass wir da auch mitspielen werden, weil ich glaube, dass wir auch das Unternehmen in dem Umfeld sind, das am ehesten aktuell so denkt. Und auch das Thema Internationalisierung, Kunden außerhalb von Deutschland, 90% unserer Kunden sitzen in Deutschland. Ja, das muss man ganz klar sagen auch. Wenn man sich das anschaut, und dann schaust du dir auch den Fahrradmarkt in Europa an. Der ist natürlich auch schon sehr, was Stückzahlen angeht, ist Deutschland schon klar der dominierende Markt. Dann hast du noch Benelux und Frankreich. Und da kaufen zwar Räder überall nach Europa, ne? Und wenn du dir auch mal so eine Karte anschauen würdest, wo unsere Lösungen überall genutzt, gefahren werden, dann hast du schon klar eine gute Verteilung über Europa. Aber wenn du überall einen roten Punkt setzt, ist Deutschland und Benelux komplett rot und bei den anderen Regionen hast du schon immer weiße Flecke. Da gibt es schon noch ein paar Möglichkeiten. Und wir beschäftigen uns natürlich auch noch mit anderen Verticals im Blick nach vorne. Aber da ist jetzt noch nichts in der Größenordnung oder in einem Reifegrad vorhanden, was auch nur annähernd in Richtung Fahrrad oder geht. Ich glaube, hier, ja, das sind schon noch für die nächsten 1-2 Jahre die Themen, mit denen wir uns deutlich am meisten beschäftigen würden. Wir wollen wachsen natürlich, ja, wir wollen auch wieder eine gewisse Dynamik aufnehmen, was das Thema Wachstum angeht. Und das sollte uns auch gelingen.
Und was ist jetzt aktuell deine Rolle? Weil du musst ja ein bisschen aufpassen, wenn du jetzt halt wieder sehr wenig operativ drin bist, dann könnte man ja davon ausgehen, dass du irgendwann wieder rausgehst aus der Firma. Was machst du momentan sozusagen? Ist auch momentan sehr operativ als Geschäftsführer oder ist es schon groß geworden von der Company her?
Also bei uns sind alle Stellen geschaffen. Also die Operation Build ist mehr oder weniger abgeschlossen. Ne? Das heißt, es gibt alle Funktionen, die man in einem Unternehmen braucht. Ja, und wir könnten durchaus im Moment 100 Mitarbeiter mehr vertragen, ohne dass wir die Organisationsstrukturen ändern müssten. Ja, wir hatten auch schon mal mehr Mitarbeiter. Wir hatten früher auch eine eigene kleine Produktion. Ja, aber das war auch am Anfang ganz wichtig, weil man da viel gelernt hat. Aber davon haben wir uns mittlerweile verabschiedet. Das machen wir nicht mehr. Ja, also wir machen das komplette Supply Chain Management und solche Dinge. Aber produzieren lassen wir jetzt nur noch extern in Deutschland. Ja, also Endmontage heißt das. Ne? Also die gesamte Fertigung unserer Produkte findet in Deutschland statt, aber bei Partner. Ja, und das war so ein Schritt, den wir genommen haben, der auch gewisse ein paar Dinge vereinfacht hat. Aber wir könnten als Unternehmen weiter wachsen. Ich bin natürlich schon noch in den Themen Strategie, Use-Case-Entwicklung, nach vorne denken, wo sind die Benefits für den Kunden, für den Hersteller. Also ich glaube, ich bin ein bisschen mehr in der marktseitigen Rolle. Ja. Und was die Operations angeht, das heißt Tagesgeschäft, Ablauf des Tagesgeschäftes, da bin ich komplett raus. Ja. Okay. Nicht komplett, also die Leute fragen mich, ne, aber wenn mich jemand fragt und wenn jemand eine Meinung braucht oder ich sag mal, ein Austausch ja, zu Themen, bin ich natürlich da, aber es sind keine Themen, in die ich mich aktiv reinhänge, sondern für mich ist ganz klar das strategische Thema nach vorne, Financials, ja, ist auch mein Thema. Klar, Kapitalbedarf ist da, ne, der muss Kommunikation mit Finanzierungspartnern, mit Gesellschaftern, mit Investoren, das sind so ein bisschen meine Aufgaben, aber auch gerade der Blick nach vorne in Use-Case-Entwicklung, wo gehen wir rein? Was sind spannende Themen für nach vorne für die verschiedenen Stakeholder, Hersteller, Flotte, Endkunde, Händler? Ja, das ist eigentlich das Thema, an dem ich mich bewege.
Okay. Erstmal vielen, vielen Dank für diesen großen Überblick und auch für diese Story. Meine letzte Frage, die ist so eine Standardfrage mittlerweile. Du hast jetzt einen sehr guten Blick in den Einzelhandel, ja? Und zwar auch mal aus Herstellersicht, aber auch aus Endkonsumentensicht, aber sogar aus der Fahrradbranche und aus der Tierbranche. Und wir haben ja so seit, also nicht in der Fahrradbranche, sondern seit 20 Jahren eigentlich so die Aussage, Einzelhandel stirbt lokal, alles geht online. Was musst du aus deiner Sicht der lokale Einzelhandel machen heute, um in 10 Jahren noch gut existieren zu können? Oder sagst du, ist eh vorbei, alles geht online? Also was musst du sagen, was ist dein Tipp als Unternehmer an den lokalen Einzelhandel, was sie sozusagen jetzt entwickeln müssen, bauen müssen, in die Zukunft schauen müssen, um in 10 Jahren noch eine relevante Rolle mit dem lokalen Einzelhandelsgeschäft zu sein?
Na, ich würde jetzt mal ein Wort hier ins Spiel bringen, das ich im Pet-Umfeld gelernt habe, und das ist das Thema Umsorge. Ja.
Umsorge?
Umsorge, ja. Okay. Umsorge, ja. Also, ich glaube, einfach nur ein Produkt zu verkaufen, ja, damit wirst du dich nicht mehr abheben. Ja, also ich habe das ja gesagt, ich bin Rennradfahrer, ne, und ich habe auch ein paar. Und dann stellt sich natürlich schon immer klar die Frage, wo kaufe ich denn das nächste Fahrrad? Ja, und wenn man mal sich da Top-End die Rennräder anschaut, dann kann ich mir eins im Direct Sale, wenn ich jetzt wirklich ganz oben ins Regal greife, ne, für 9.000 bis 10.000 Euro kaufen und ein vergleichbares Fahrrad, zumindest mal mit vergleichbarer Ausstattung, ne, wird dann auch Grand Tour gefahren, im Handel kostet dann 15.000. Und da muss ich schon ein paar Argumente mitliefern, ne, warum dann jemand tatsächlich in den Handel geht. Und das ist Individualität. Ja, ich muss dann wirklich bereit sein, mich um den Kunden zu kümmern, mich um den Kunden zu beschäftigen und das richtige Angebot zu machen. Ich glaube, Spezialisierung ist ganz wichtig im Handel. Ja, dass ich mich auf Dinge konzentriere, die ich gut verstehe, die mir Spaß machen und wo ich dem Kunden auch einen Mehrwert bieten kann. Ne, ich beim Rennrad, da fällt es dann schon mal schwer. Ne? Also, ja, wenn einer einen Bremsbelag wechseln kann bei der Scheibenbremse, ne, und sich auch traut, die Bremsflüssigkeit zu wechseln und ab und zu mal seine Kurbel abzuschrauben und nach dem Innenlager zu schauen und auch seine Laufräder zu warten oder was auch immer, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ne? Wobei ich meine, fast alle Räder dann doch irgendwie im Handel gekauft habe, weil ich da sehr treu bin und auch dann einfach diese Atmosphäre im Laden mag. Ja? Aber ich glaube, dass man muss sich wohlfühlen im Laden, ja, die Ansprache, die Individualität und auch ja, diese Zeit für den Kunden. Ich glaube, das ist schon so ein Thema. Und ich glaube, im E-Bike, ich würde mir kein E-Bike online kaufen. Da, auf die Idee käme ich jetzt nicht, ja, ich persönlich. Ich wollte einfach, dass ich im Laden als wichtig wahrgenommen werde und dass man mit mir spricht. Ich weiß, ja, und ich sehe das ja, Beratungsdiebstahl, Leute marschieren in den Laden, lassen sich beraten und kaufen dann doch online. Das ist natürlich ein bisschen albern.
Gemein.
Ja. Gemein, ja, das, ich habe es ja genannt, das ist dann Beratungsdiebstahl. Ne? Das ist nicht schön, aber ich glaube, wenn die Kaufabsicht da ist, gibt es genügend Möglichkeiten für den Handel, da auch den Kunden zu überzeugen. Ich muss meine Nische finden oder den Bereich, in dem ich gut bin, den ich machen will. Und dann wird das funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher. Zubehör, ja, was gehört ans Fahrrad dran, was kann ich machen? Ich glaube, hast du den Artikel gepostet oder hast du den geliked mit dem Fahrrad, das bei LinkedIn dargestellt war, wie man das im Handel zu präsentieren hat? Ich weiß es gar nicht.
Nee, das meine ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe es auch gesehen, ja.
Ja, fand ich eine ganz spannende Geschichte. Also ich glaube an den Fahrradhandel.
Ja, also das Spannende ist ja, meine Frau ist ja jetzt Hundetrainerin und neuerdings auch in einem Hundegeschäft. Von daher kann ich in der Tat auch beide Branchen ein bisschen Einblick, einmal in die Fahrradbranche und einmal in die Hunde- oder in die Tierbranche. Und da haben wir ja dieselbe Diskussion, weil da gibt es ja auch große Online-Player und du hast eigentlich viel kleinere Tickets, also viel kleinere Preise bei den Produkten und du hast überhaupt keine Service-Thematik hinten raus. Also eigentlich ist es viel anspruchsvoller, mit einem lokalen Hundegeschäft erfolgreich zu sein, als mit einem Fahrradgeschäft. Und man muss sich ganz manchmal, glaube ich, einfach andere Branchen anschauen, weil eigentlich ist die Fahrradbranche, E-Bike-Branche hat total viele Argumente. Ne? Du hast ein viel erklärungsbedürftiges Produkt, du hast ein viel teureres Produkt und du hast die Service-Thematik hinten raus. Und das sind sehr, sehr schlagende Argumente, warum du das Fahrrad eigentlich eher lokal kaufst, als online zu kaufen.
Diese Service-Komponente auch da, ja. Ich glaube, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir in dem Umfeld arbeiten, aber so ein bisschen digitales Helferlein, ne, würde auch dem Handel da ganz gut zu Gesicht stehen. Also wir bieten es ja an, Predictive Maintenance, dass das Fahrrad in den Handel geht. Du könntest auch über eine App Termine für den Service machen. Ja, diese Geschichten. Also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen Richtung das Smartphone orientiert, wie ich das Smartphone im Handel, ja, als Display oder als Touchpoint für mich als Händler ein bisschen einsetzen könnte in Verbindung mit dem Fahrrad, dann hätte man schon ein paar Argumente. Ne? Ich buch quasi meinen Servicetermin, krieg dafür direkt einen Austauschrad, so wie es beim Auto eigentlich ausläuft. Ne? Du gibst dein Fahrrad ab, nimmst ein anderes mit und abends, wenn du von deiner Tätigkeit tagsüber zurückkommst, dann nimmst du dein Fahrrad wieder mit nach Hause und kannst auch über die App bezahlen oder was auch immer. Also ich denke schon, dass da einige Dinge möglich sind, die den ganzen Ablauf noch ein bisschen professionalisieren und schlanker machen und auch bequemer für den Kunden. Das ist halt einfach Bequemlichkeit. Ja? Auch Termine online zu buchen und diese Dinge finde ich schon spannend. Das passiert ja heute schon. Ne? Aber
ja, natürlich überschaubar.
Hast du eine riesen Bandbreite. Ne? Also ich habe jetzt für meine Frau, wir haben ein Rennrad gekauft, ne? Da waren wir bei 4 Händlern und das waren, ich würde sagen, 4 total unterschiedliche Erlebnisse. Ne? Von, ich würde mal sagen, extrem gut bis ging so. Ja, also ja. Schlecht war es nicht, aber ging so. Ne? Und das war im November und da war jetzt nicht viel los im Laden. Ne? Also es hätte überall hervorragend sein können.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist noch viel, viel möglich. Wir haben ja vor allem das Thema Zeit am Kunden und wie man schafft, man sozusagen mehr Zeit am Kunden zu generieren. Und das kann man schaffen, indem man vielleicht manche Prozesse automatisiert, digitalisiert, sodass einfach dann mehr Zeit für die Beratung, für den Service dann auch da ist in der Thematik. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe da noch ein kleines Erlebnis meinerseits, als ich mein erstes Auto, das war in der Tat eine Leasingübernahme, ein 1er BMW damals, ja, da habe ich mal so ein erstes Auto, habe ich wenig Geld geschossen und mein erster Service war, dann bin ich in den Laden reingelaufen bei BMW und habe gedacht, jetzt muss ich jemand anschauen, so Dialogannahme habe ich mal gehört, ja, gibt's ja. Die Dialogannahme hat so stattgefunden, dass der Servicetechniker den Schlüssel in irgendeinen Leseport gelegt hat und hat in der Schlüssel gesagt, was an diesem Auto alles zu machen ist. Das war meine Dialogannahme. Und das finde ich bis heute beeindruckend, dass du sozusagen es schaffst, genau herauszufinden, also genau darzustellen, was wann irgendwie passiert, sozusagen anhand des Fahrprofils etc. Müssen jetzt hier die Bremsen ausgelesen werden oder neu gemacht werden. Da glaube ich, beim Fahrrad brauchen wir noch ein bisschen hin, aber dass man anhand des Fahrprofils sozusagen das rausgeht, hey, du musst jetzt halt in den Laden gehen, weil deine Bremsen könnten runter sein, das glaube ich, ist heute möglich, oder?
Das kriegen wir hin.
Ja.
Also Predictive Maintenance kriegen wir hin. Ja, also das ist natürlich ein Prozess, der immer weiter trainiert werden muss und auch immer besser wird. Aber mit den Möglichkeiten, die du heute zum Training hast, auch gerade mit KI-Themen, dann wird das beim Fahrrad ganz genauso werden. Also ich glaube, wir kriegen das heute schon ziemlich gut hin, weil ich habe das ja einleitend gesagt, wir kennen deine, also nicht wir, die IoT-Lösung kennt deine komplette Fahrhistorie. Ja, diese Daten sind fest mit diesem Fahrrad verheiratet. Und es geht dann nur um die Interpretation dieser Daten, die dich in den Laden führen. Ne? Und je nach Ausstattung. Hast du einen Riemen, hast du eine Kette, hast du eine Scheibenbremse, was du wahrscheinlich hast, ne? Bei fast jedem E-Bike. Und dann sagen wir den Leuten schon, jetzt wäre es mal an der Zeit und die Trefferquote ist extrem gut.
Ja, krass. Gut. Ich habe keine Fragen mehr. Vielen Dank, Jürgen, für deine Zeit und für diese tiefen Einblicke, auch in diese Gründerstory. Ich habe einige Sachen gelernt und habe ein paar Sachen zum Nachdenken, auch vor allem auch dieses Thema Verantwortung abgeben und anderen Menschen zu vertrauen. Das finde ich super, super beeindruckend. Also vielen Dank dafür, dass du uns dort hier sozusagen die Einblicke gegeben hast. Genau. Und dann würde ich sagen, vielleicht wiederholen wir es nochmal in einem Jahr, halben Dreivierteljahr, gucken mal, ob es ein Update gibt in irgendeiner Form. Aber erstmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gern geschehen. Und ich glaube, wir sehen uns in 6 Wochen.
5 Wochen. Ja, 6 Wochen. Ja, also nicht. Genau, dann machen wir es in real life, aber ohne Podcast-Aufnahme dieses Mal.
Okay, alles klar. Danke für die Opportunity. Hat Spaß gemacht mit dir. Ja, hat mich gefreut, dass du mich gefragt hast und jederzeit wieder.
Ja, danke dir.
Ja.